Hallo und herzlich willkommen zu unserem Bibelgespräch. Diesmal geht es um horizontale Sühne, das Kreuz und die Gemeinde. Das Kreuz Christi hebt Schranken auf und versöhnt Menschen mit Gott und untereinander. Es schafft Frieden zwischen Juden und Heiden. Aber auch heute noch hat es große Auswirkungen auf unsere zwischenmenschlichen Beziehungen. Mit diesem Thema wollen wir uns heute beschäftigen. Viel Freude beim Zuhören und Gottes reichen Segen. Herzlich willkommen zu einem weiteren Bibelgespräch. Wir wollen uns heute wieder in den Epheserbrief vertiefen. Wir sind im zweiten Kapitel und zur Runde haben sich hier eingefunden der Carsten, die Esther, der Gerson und der Heinz. Ich bin Luise und ich freue mich schon, was heute aus unserem Gespräch rauskommen wird. Wir wollen zu Anfang mit einem Gebet beginnen. Lieber Vater im Himmel, wir wollen dir danken für dein Wort, für das Neue Testament und auch besonders für den Epheserbrief. Da steckt so viel für uns drin, was auch ganz praktisch in unser Leben hineinwirkt. Und ich bitte dich um deinen Heiligen Geist, dass wir das jetzt auch gut rausarbeiten können und dass jeder, der zuhört, auch einen Segen davon hat. Hab Dank dafür. Amen.
Amen.
Heute geht es darum, was das Kreuz und die Erlösung auf der horizontalen Ebene bei uns bewirken. Und meine Einstiegsfrage dazu ist, ob ihr das schon mal erlebt habt, dass zwei verfeindete Parteien Frieden geschlossen haben. Wie war das? Habt ihr sowas schon mal erlebt?
Mhm. Ja, heftig, weil dem Frieden eine sehr heftige Auseinandersetzung vorausgegangen ist. Mhm. An diesem Zeitpunkt, wo dann Frieden geschlossen wurde, musste zuerst das ausgesprochen werden, was die Feindschaft ausgelöst hat. Also Feindschaft ist übertrieben, aber das große Problem. Und das habe ich als sehr, sehr heftig und emotional empfunden.
Es bewegt uns, es macht was mit uns. Was braucht es dafür, damit sowas stattfindet? Sind euch auch Begebenheiten eingefallen, wo ihr sowas miterlebt habt? Was hat es dann ausgelöst, dass es zu dieser Versöhnung dann gekommen ist?
Ja, zu einer Versöhnung gehören immer eben beide Parteien. Mhm. Ich kann Versöhnung nicht alleine machen. Ich kann alleine vergeben. Ich kann Vergebung aussprechen, selbst wenn die andere Person schon gestorben sein sollte. Aber zur Versöhnung gehören eben zwei. Das heißt, ich bin so ein Stück weit abhängig davon, dass die andere Partei auch den gleichen Wunsch zur Versöhnung hat.
Mhm. Aber trotzdem braucht es auch einen, der den ersten Schritt macht. Wie oft erwartet man, dass der andere auf einen zukommt oder wartet auf irgendein Ereignis, anstelle proaktiv auf den anderen zuzugehen und so dieses Rad einfach ins Rollen zu bringen?
In meiner Situation war es eine Drittperson, also eine nicht involvierte Person, die das beobachtet hat über längere Zeit und dann eben sich angeboten hat, da zu vermitteln und ein Versöhnungsgespräch zu begleiten. Und das war auch krass einfach, ja, weil der Anstoß von jemand anderem eigentlich gekommen ist.
Also ein Versöhner irgendwo auch. Ja, wir wollen uns heute mit auch einer Situation der Versöhnung beschäftigen, die beschrieben wird. Aber wir steigen einfach noch mal ein ins Kapitel 2, Epheser 2. Und vielleicht könntest du, Heinz, die ersten drei Verse lesen.
Ja.
Epheser 2.
Kapitel 2, 1 bis 3. Und auch euch, da ihr tot waret durch Übertretungen und Sünden, in welchen ihr früher gewandelt seid, nach dem Lauf dieser Welt und nach dem Fürsten, der in der Luft herrscht, nämlich nach dem Geist, der zu dieser Zeit sein Werk hat in den Kindern des Unglaubens, unter welchem auch wir alle früher unseren Wandel gehabt haben in den Lüsten unseres Fleisches und taten den Willen des Fleisches und der Vernunft und waren auch Kinder des Zorns von Natur, gleich wie auch die anderen.
Dankeschön. Und jetzt bitte noch Verse 11 und 12 dazu.
Darum denkt daran, dass ihr, die ihr früher nach dem Fleisch Heiden gewesen seid und die Unbeschnittenen genannt wurdet von denen, die genannt sind, die Beschneidung nach dem Fleisch, die mit der Hand geschieht, dass ihr zu derselben Zeit wart ohne Christus, fremd und außer der Bürgschaft Israels und fremd den Testamenten der Verheißung. Daher ihr keine Hoffnung hattet und wart ohne Gott in der Welt. Mhm.
Können wir das nochmal zusammentragen? Wie wird hier das frühere heidnische Leben der Epheser beschrieben? Was ist euch im Text jetzt aufgefallen?
Ja, diese natürlichen Begierden, diese Selbstsucht, das wird sehr präsent dargestellt. Das ist das, was vorher war. Mhm. Im Gegensatz zu dem, was offensichtlich jetzt ist. Ohne Christus hat man nur auf sich selbst geschaut, hat seinen eigenen Vorteil gesucht, hat eben nicht nach dem Göttlichen gelebt.
Mhm. Interessant sind hier schon einige Wörter, nicht? Wie zum Beispiel, da heißt es, Wille des Fleisches und der Vernunft. Das finde ich eine ganz interessante Aussage. Oder auch Kinder des Zorns, Kinder des Unglaubens. So eine Lebensweise sozusagen, wo der Zorn regiert, wo der Unglaube regiert, wo die Vernunft regiert, aber eben in einem eigenartigen Sinn offensichtlich, außerhalb von Gott. Und eben dieses ohne Christus, ohne Christus. Kein Bürger Israels.
Ist auch insofern natürlich interessant, weil Bürger Israels auch nicht alle Christus angenommen haben. Ne? Aber es wird hier so.
Er meint Israel im geistlichen Sinn.
Er meint Israel im geistlichen Sinn, genau. Mhm. In Vers 3 sagt es, wo du Vernunft gesagt hast, steht bei mir in, der Sinne. Ja. Ja. Mhm. Fällt euch noch etwas auf hier an der Beschreibung?
Also in der Gemeinde Ephesus gab es ja wie in vielen anderen Gemeinden auch eine Mischung aus Judenchristen und Heidenchristen. Das sieht so aus eben, da hatten wir auch vor einer Woche schon drüber gesprochen, dass Paulus hier zuerst mal die Heidenchristen anspricht. Ja, auch in Vers 11 dann ist dieses Personalpronomen ihr, ja, während in Vers 3, da schließt er sich auf einmal selbst mit ein. Also das sieht so aus, als ob diese ersten drei Verse im Epheser Kapitel 2 eine Kurzzusammenfassung sind der ersten drei Kapitel im Römerbrief, wo Paulus zuerst auch über die Heiden spricht, ja, und dann eben die Kreise enger zieht, auch über die Juden spricht und zum Schluss kommt, alle haben gesündigt.
Ja, ja. Das ist interessant. Es wird dann enger und dann wird über Juden und Heiden gesprochen. Mhm. Jetzt eine Frage zum historischen Hintergrund. Vielleicht könnt ihr dazu etwas sagen. Inwiefern waren denn nicht gebürtige Juden damals ausgegrenzt? Und welche Möglichkeiten hatte man, um an der jüdischen Religion teilzuhaben?
Ja, wir sehen ja im 1. Petrusbrief, dass es durchaus auch zur Zeit der Apostel noch ein Problem war, wo Paulus das Galaterbrief, Kapitel 2, wo Paulus Petrus widerspricht und sagt, ich widerstand ihm ins Gesicht, weil man nicht mit den Heiden essen wollte. Also man hat sich so elitär gesehen und das ist sicherlich ein Relikt dessen, dass man erst eine gewisse Bewährungszeit, sage ich mal, durchmachen musste, bis man als Fremder Teil Israels werden durfte, was teilweise Generationen dauerte.
Mhm. Hier geht es ja nun nicht um dieses Israel, nicht? Denn er unterscheidet ja bei diesem Israel auch noch, dass er sagt, von denen, die genannt sind, die Beschneidung nach dem Fleisch, die mit der Hand geschieht. Also er macht das auf eine Seite und spricht von Israel als von etwas anderem. Nämlich, dass das das geistliche Israel ist und dass sozusagen die, die vorher da ihr Leben in irgendeiner Form beschreiben mussten, es beschreiben als ein Leben ohne Gott, ein Leben im Tod. Und jetzt, wie wir dann hier sehen, nicht, aber Gott, der reich ist an Barmherzigkeit durch seine große Liebe, als wir tot waren in den Sünden, hat er uns samt Christus lebendig gemacht. Also er schildert, dass wir sozusagen durch Christus erst richtig ins Leben gekommen sind. Und die nach der Beschneidung, nach dem Fleisch sich so nennen und die anderen unbeschnitten nennen, müssen auch schauen, dass sie durch Christus lebendig gemacht werden. Das heißt also, ich habe hier eher sogar die Gleichstellung, wir, die wir früher tot waren in unseren Sünden, und zwischen uns und den sogenannten Fleischbeschnittenen ist gar nicht viel Unterschied. Der Unterschied entsteht erst durch Christus, wenn er uns lebendig macht.
Mhm. Also es gab früher schon die Möglichkeit, auch überzutreten. Ich erinnere da an eine Aussage von Jesus aus Matthäus 23, wo er die Schriftgelehrten und Pharisäer angreift und sagt, ihr Heuchler, die ihr Land und Meer durchzieht, damit ihr einen Judengenossen gewinnt. Und wenn er es geworden ist, macht er aus ihm ein Kind der Hölle doppelt so schlimm wie ihr. Mhm. Also eine richtig krasse Aussage. Auch diese Handlung der Taufe, ja, die schon auch vorhanden war, aber eben einfach eher für Konvertiten, die übergetreten sind sozusagen. Aber andererseits muss man auch sagen, es gab ja auch Bestrebungen im Judentum, die sich sehr stark abgegrenzt haben. Mhm. Beispielsweise die Essener als jüdische Sekte, die im Prinzip gar nichts zu tun haben wollten mit irgendwelchen anderen verunreinigenden Elementen. Und von dem her eher die Tendenz zum Rückzug, nachdem im Alten Testament das jüdische oder auch israelische Volk davor sich sehr stark vermischt haben, auch mit heidnischen Völkern. Und dann fast so, als ob das Pendel dann in die entgegengesetzte Richtung eben ausschlägt und sie sich sehr stark zurückziehen und so einen stolzen, elitären Anspruch haben und nicht mehr offen sind für Menschen, die eben außerhalb des jüdischen Glaubens leben. Mhm.
Das ist ja ein bisschen der Hintergrund von einem Teil des Neuen Testaments, ne?
Ja. Ist es dann aber in dem Licht nicht noch krasser, dass er da wir alle sagt im Vers 3, dass er sich da einschließt als er, ja, der Paulus. Ich meine, er hat eine Vergangenheit, aber trotzdem, dass er das da ganz bewusst so formuliert. Mhm. Alle dieses
also,
Problem hatten.
Also war es ein Paradigmenwechsel.
Ja. Als Jude im selben Boot wie die Heiden. Als
ja.
Jude im selben Boot.
Wir alle sind gleich. Das ist schon irgendwie
also hier bemerkenswert. Dass zwei Ebenen drin sind. Einerseits die ohne Gott in der heidnischen Welt zu leben, aber auch im jüdischen Glauben trotzdem getrennt zu sein noch.
Mhm. Das ist ja auch diese Trennung, die macht Paulus in Vers 14 ja dann mit diesem Zaunbegriff deutlich. Da steht was Unüberbrückbares zwischen uns. Mhm. Christus reißt eben diesen Zaun ein.
Genau, da können wir jetzt gleich mal hingehen. Ich möchte mit euch ein paar Texte lesen, auch außerhalb dieses Kapitels. Und die Frage dahinter ist, welche Auswirkungen hat das Kreuz eigentlich auf die zwischenmenschlichen Beziehungen? Sind verschiedene, die können wir jetzt ein bisschen rausarbeiten. Carsten, vielleicht könntest du lesen Epheser 1, Verse 7 und 8. Esther, du Epheser 4, Vers 32. Dann nochmal Verse 13 und 14 in dem Kapitel, wo wir gerade sind. Vers 16 aus dem Kapitel. Und ich lese dann noch was aus Epheser 5. Also Epheser 1, Verse 7 und 8.
In ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Sünden nach dem Reichtum seiner Gnade, die er uns reichlich hat widerfahren lassen in aller Weisheit und Klugheit.
Mhm, danke. 4, Vers 32.
Seid aber gegeneinander freundlich und barmherzig und vergebt einander gleich, wie auch Gott euch vergeben hat in Christus.
Mhm. Epheser 2, 13 und 14. Jetzt aber in Christus Jesus seid ihr, die er einst fernt ward, nahe geworden durch das Blut Christi. Denn er ist unser Friede, der aus beiden eins gemacht hat und den Zaun, der dazwischen war, abgebrochen hat, nämlich die Feindschaft, indem er durch seinen Leib und so weiter.
Und hat beide, gemeint sind eben diese Trennung zwischen Juden und Heiden, hat beide versöhnt mit Gott in einem Leib durch das Kreuz und hat die Feindschaft getötet durch sich selbst.
Ich lese noch aus Epheser 5, Vers 2. Und lebt in der Liebe, wie auch Christus uns geliebt hat und hat sich selbst für uns gegeben als Gabe und Opfer Gott zu einem lieblichen Geruch. Ja, welche Auswirkungen seht ihr hier auf die zwischenmenschlichen Beziehungen? Eins habe ich noch vergessen, 5, Vers 25. Ihr Männer, liebt eure Frauen, wie auch Christus die Gemeinde geliebt hat und hat sie selbst für sich dahin gegeben. Was fällt euch auf in diesen Texten? Welche Folgen hat die Erlösung für die zwischenmenschlichen Beziehungen?
Also wenn Jesus mir vergeben hat und ich das wirklich erfahre, dann bin ich auch in der Lage, das weiterzugeben an andere. Und aus einer ganz anderen Motivation heraus, ja, weil ich mich selber eben als Sünder begreife, der ja auch selber eben tot war, ja, und diese Gnade erlebt hat, jetzt leben zu dürfen. Und wer bin ich dann, mit meinem Mitbruder, mit meiner Mitschwester nicht gnädig umzugehen? Ja, das ist also der Punkt, den Jesus so ganz stark in diesem Gleichnis in Matthäus 18 anspricht. Ja, diese riesengroße Schuld, die der König erlässt. Und diese paar Bugs, ja, die erlässt er seinem Mitknecht nicht. Ja, wie kann sowas sein? Eigentlich geht sowas gar nicht. Ja, wer wirklich Vergebung erfährt, wird sie weitergeben.
Und wer sie wahrnimmt, ne?
Wer sie wahrnimmt, ja.
Auch gegen sich selbst. Also ich habe letztens mal mit jemandem geredet, eine Person, die nach sehr langer Zeit eigentlich wieder zu Gott zurückgefunden hat. Und was mir am meisten fasziniert hat, war die Aussage, sei ich die Vergebung von Gott jetzt angenommen habe, komme ich mit mir selbst und meinem Leben wieder klar. Und damit können sich auch die Beziehungen, die ich habe, einfach entspannen. Ja, ich kann anderen vergeben, weil ich mir selbst vergeben kann, weil ich auch Fehler eingestehen kann anderen gegenüber. Nichts ist schlimmer in Beziehungen, als wenn Fehler passieren und das wird nicht zugegeben. Ja, es wird nicht irgendwie ausgesprochen. Warum? Weil ich kann deswegen einen Fehler nicht zugeben, weil ich ihn mir nicht vergeben kann. Aber in dem Moment, wo Gott ihn mir vergibt, kann ich ihn auch am anderen gegenüber zugeben und damit wird diese Beziehung wieder frei.
Mhm. Ja.
Ja, es ist schon beeindruckend, wie einfach ja, Mauern abgebrochen werden und wie das Gegenüber in den Blickpunkt oder auch irgendwo in den Mittelpunkt drückt. Auf der einen Seite haben wir gerade dieses Selbstsüchtige gelesen und jetzt gerade in dem Text, den du gerade noch vorgelesen hast, Kapitel 5 ist ja sehr eindrücklich, dass gerade Jesus dieses Opfer für uns gebracht hat. Dieses gegenseitige und füreinander Aufopfern, das entsteht nur in diesem Frieden, den Gott dann schenkt.
Mhm. Ja, habt ihr noch Gedanken dazu, was es mit uns zwischenmenschlich verändert, was wir da erleben mit Gott?
Naja, das Zentrum, das haben wir nicht gelesen, aber das ist für mich sind das die Verse 8 bis 10. Dort erfahre ich die Gnade Gottes. Ich kann mich keiner Sache rühmen, auf die ich mir irgendwas einbilden kann. Es ist seine Gabe. Und das führt dazu, dass, weil wir sein Werk sind, in ihm zu guten Werken geschaffen werden, die Gott uns sozusagen aufträgt, dass wir sie tun sollen. Das heißt, der Gott erfährt, wird in seinem zwischenmenschlichen Leben anders agieren.
Mhm.
Nicht? Und wenn du jetzt fragst, wie kommt es zur Versöhnung? Na, wenn ich weiß, dass Gott mir vergeben hat, dann ist ja völlig klar, dass ich nicht wirklich ernsthaft im Groll gegen jemanden leben kann. Wie soll ich das machen?
Mhm.
Wenn ich weiß, dass Gott mir vergeben hat, ich selber weiß, wie sehr ich der Gnade Gottes bedarf, seiner Vergebung bedarf, wie kann ich dann einen Groll hegen, den ich nicht aufgebe? Das ist eigentlich nicht möglich.
Mhm.
Also lass Jesus ein in dein Leben und dein Widerstand zerbricht und das macht aus dir einen Menschen, der auch anderen Gutes tut.
Mhm. Ja, sehr schöne Gedanken. Auch in Vers 10, dass die guten Werke schon von Gott vorbereitet sind.
Ja.
So wie Schuhe, die schon dastehen, die ich eigentlich nur noch anziehen soll.
Ja.
Das ist auch eine Gnade. Aber, wenn ich jetzt mal ernst zurückfrage, leider ist es ja nicht das, was wir oft sehen. Auch unter Christen, in unseren Gemeinden oder wo auch immer, erleben wir ja nicht immer diese Auswirkungen, über die wir gerade gesprochen haben. Worauf führt ihr das zurück?
Auf den Formalismus, da ganz klare Antwort.
Ja, kannst du das
noch ein bisschen? Formalismus ist der schlimmste Feind echten Glaubens ist der Formalismus. Wenn wir das Gefühl haben, das muss man jetzt tun und das muss ich tun, wenn ich das gemacht habe, dann bin ich ein guter Mensch. Und wenn es da aufhört und ich nicht den anderen Menschen sehen kann und auch selber mich nicht mehr erkennen lasse als Mensch, dann bin ich halt in irgendwelchen Formen, die mögen der Bibel mehr oder weniger entsprechen, aber das eigentlich Wesentliche, das, worum es hier geht, ist nicht da. Und dann erlebst du auch das nicht, wovon Paulus hier schreibt. Das kann man dann nicht erleben. Formalismus ist das Schlimmste.
Okay. Seht ihr noch andere Dinge?
Ich glaube, es ist auch oftmals nicht so einfach. Das Problem ist oftmals unser eigenes Ich, das ja, wir gerade schon angesprochen haben. Und wie sagt es Luther so schön, der Hund kann schwimmen. Also dieses Ich kommt auch immer wieder hoch und steht uns irgendwo selbst im Weg. Da stehen wir uns selber im Weg. Und manchmal ist es, glaube ich, auch so, dass viele Stachel sehr tief sitzen. Und dann ist es leicht gesagt, du musst doch vergeben. Du musst doch die Gnade, die du empfangen hast, einfach auch weitergeben. Das funktioniert manchmal nicht wie so ein Automatismus, weil manche Wunden vielleicht heilen müssen und weil das eigene Ich das auch sagt, ich habe doch eigentlich recht, du hast mir doch was Böses getan, das immer wieder im Weg steht. Und dieses über den eigenen Schatten zu springen, ist dann oftmals das Schwierige, wo wir uns einfach selbst im Weg stehen. Und da heißt es dann, dran zu bleiben und nicht aufzugeben, auch wenn wir da zurückfallen. Und manchmal ist es einfach nur diese eine Entscheidung, die man treffen muss, um diesen einen Schritt auf die andere Person, die andere Situation, ich weiß nicht, was es alles sein kann, auch zuzugehen und zu sagen, ich gehe das jetzt an und ich nehme das jetzt in die Hand, in Anführungsstrichen, ohne jetzt auf die eigenen Werke schauen zu wollen. Ja.
Also den Formalismus haben wir angesprochen, hier so die menschliche Natur, auch Verletzungen. Wolltest du auch noch was
ergänzen? Ich würde fast noch mal sogar einen Schritt weiter gehen, vielleicht eine etwas provokative Frage stellen. Könnte es sein, dass wir so viel Wert bei uns legen, dass wir intellektuell einigen Glaubenspunkten zustimmen und darüber hinaus aber völlig die tiefer liegenden Themen vernachlässigen? Dass Menschen einfach da sind, denen es nicht mal bewusst ist, dass sie noch eine Veränderung brauchen in bestimmten Bereichen. Ich meine, wir haben keine Bibelstunde speziell über das Thema Stolz. Und vielleicht wäre die Bibelstunde auch ein falsches Format, um das Thema überhaupt anzugehen. Ja, also das sind so Fragen, die damit irgendwo zusammenhängen. Also als Seelsorger habe ich manchmal den Eindruck, wir haben manchmal mit ganz anderen Dingen noch Probleme, als dass Personen die 2300 Abenden morgen nicht erklären können.
Und oft habe ich auch den Eindruck, dass die, dass wir, es gibt manchmal Situationen, wo wir eigentlich Gnade erfahren, aber wir zerschellen nicht daran. Versteht ihr, was ich meine? Wir kriegen die Gnade und wir leben dann weiter aus der Gnade, aber wir sind uns nicht so richtig bewusst. Und ich glaube, dass, also ich habe mal in einem Buch gelesen, dass jeder Mensch irgendwann an eine Mauer kommt, ja, und in seinem Glaubensleben. Und dann gibt es verschiedene Arten, diese Mauer zu bewältigen, sozusagen. Ja. Geht man rundherum, versucht man irgendwie. Oder zerschellt man wirklich an dieser Mauer, ja, die eben einen wirklich sein Leben ganz von Gott abhängig machen lässt. Und ich glaube, dass wir oft Gnadenerfahrungen haben, wo wir nicht so zerbrechen. Und das sind dann die Situationen, wo wir nicht anderen Menschen diese Gnade auch geben können, weil wir selber gar nicht so wirklich erfahren haben oder weil wir unser Ich einfach weitergetragen haben und dann immer noch alle anderen beurteilen und gar nicht merken, dass wir selber eigentlich schon mal gescheitert sind.
Da fällt mir noch was ein, nämlich das Thema, wie ernst nimmt man sich selbst? Also die Bereitschaft, auch ein bisschen Humor zu zeigen in Bezug auf die eigene Persönlichkeit und ein bisschen Humor auch im Sinne dessen, dass ich den anderen in seiner Persönlichkeit verstehe und dass man dann einfach die Sachen nicht so schwer nimmt und sagt, naja, und einfach auch drüber lachen kann. Das geht uns oft ab. Wir sind manchmal so tierisch ernst und manchmal so fokussiert auf unsere Person und was wir jetzt leiden. Und das macht es auch, so wie du vorhin gesagt hast, sehr schwer, macht alles sehr schwer. Und wenn wir da mal sehen könnten, na mei, verstehst? Und auf einmal wäre auch alles wieder leicht und man könnte einander vergeben. Wir sind manchmal ein bisschen zu verbiestert.
ja, um das so auszudrücken. Ja.
Mir fällt da eine Situation noch ein. Mich hat kürzlich jemand gefragt, eine Person, die nicht aus unserer Gemeinde ist, könnte es sein, hat die Person gefragt, dass ihr Christen-Adventisten deswegen so hart manchmal miteinander seid oder so schwer Dinge zugebt, weil ja Fehler nicht sein sollten. Weil wir ja, du hast vorher Heiligung erwähnt, weil wir ja besser werden sollten. Und wenn uns das quasi passiert, dann müssten wir zugeben, dann haben wir es wieder nicht geschafft. Versteht ihr, was ich meine?
Ja,
und weil diese Person hat interessanterweise beobachtet, ja, oder geglaubt zu beobachten, dass es oft Menschen, denen das sehr wichtig ist, sehr schwer fällt, einen Fehler zuzugeben.
Ja.
Ja? Und das ist so krass, weil es ja eigentlich genau umgekehrt ist. Ja? Jesus ist, wir sollten ja die sein, die Lösung für den Fehler haben. Mhm. Und die deswegen lockerer damit umgehen können, weil Gott sie uns abnimmt. Aber stattdessen, und ich glaube, dass das einfach so diese Anteile noch sind, wo wir es selber machen wollen. Ja? Wir wollen selber gut werden. Und wenn wir es dann wieder mal nicht geschafft haben, ist ganz schwierig, das zuzugeben. Das
sind die teuflischen Verkrustungen. Teuflische Verkrustungen in einem Prozess, der eigentlich gut gemeint ist. Mhm. Ja? Die uns behindern.
Um nochmal zurückzukommen auf Epheser 2, in Vers 10, ja, wir haben es schon angesprochen, diese guten Werke, die hat Gott bereitet.
Mhm,
auch diese Werke sind nicht unsere Werke.
Sind nicht unsere.
Seine Werke. Wir müssen nur drin laufen.
Das steht schon im Propheten Hesekiel. Im Alten Testament steht das schon drinnen. Das ist ja eine Übernahme von Hesekiel 36 hier.
Ja. Mhm. Das vergessen wir oft. Ja. Ja, wir denken, wir müssen es dann doch irgendwie selber tun. Und dann kommt das dabei raus. Ja. Mhm.
Also wir merken, dass das Kreuz wirklich ganz, wenn wir es wirklich verstanden haben, unser zwischenmenschliches Miteinander völlig auch ändert oder ändern sollte. Wir haben gesehen, warum das vielleicht auch noch nicht immer so gelingt. Gehen wir ein bisschen weiter im Text und lesen Verse 14 und 15 in Kapitel 2. Carsten, bist du gerade dort? Kannst du Verse 14 und 15 lesen?
Sehr gerne. Denn er ist unser Friede, der aus beiden eines gemacht hat und den Zaun abgebrochen hat, der dazwischen war, nämlich die Feindschaft. Durch das Opfer seines Leibes hat er abgetan das Gesetz mit seinen Geboten und Satzungen, damit er in sich selber aus den Zweien einen neuen Menschen schaffe und Frieden mache.
Mhm. Dieser Text ist ja nicht so einfach, weil er etwas anspricht, was uns sehr wichtig ist, nämlich, dass die Gebote gültig sind, ja, und nach wie vor Bestand haben. Hier steht, dass das Gesetz mit seinen Geboten und Satzungen aufgehoben ist und dass dadurch Friede entsteht, oder so wird es gelesen. Wie geht ihr mit diesem Text um? Und inwiefern hat Jesus durch sein Opfer jetzt das Gesetz abgetan?
Ja, da gibt es jetzt zwei grundsätzliche Möglichkeiten. Entweder ich trenne zwischen Moral- und Zeremonialgesetz oder, wenn ich es zusammenlegen will, frage ich mich, was meint er denn wirklich? Und dann liest man Paulus im Zusammenhang, du hast vorhin den Römerbrief schon erwähnt, da macht er genau das Gleiche im Kapitel 7, wo er das Gesetz, oder da vielleicht auch das Gesetz der Sünde auch mit aufgreift und sagt, heben wir das Gesetz auf, das sei ferne oder auf keinen Fall. Das Gesetz ist heilig, gut, gerecht. Und im Prinzip passiert das Gleiche hier in Vers 15, im zweiten Teil, um die zwei in sich selber zu einem neuen Menschen zu schaffen und Frieden zu machen. Wie soll denn ein neuer Mensch, ein insofern ja besserer Mensch, entstehen, wenn es kein Maßstab dafür gibt? Was ist denn da der Maßstab? Wozu brauche ich das, wenn es nichts mehr gibt, was das irgendwie definiert? Und dafür ist das Gesetz da. Und er macht hier, glaube ich, nicht den Punkt, das Gesetz ist unnütz, sondern er macht entweder diesen Spagat zwischen Moral- und Zeremonialgesetz oder sagt eben, gerade das Gesetz erlöst dich eben nicht, du schaffst es nicht aus dir selbst. Aber es zeigt schon, wohin die Reise gehen soll.
Warum folgen wir nicht einfach dem Satz? Wir folgen dem Satz, wie er hier steht. Also ich habe einen Vorschlag. Nicht? Also er redet zuerst in Vers 12 nicht, dass wir ohne Christus sind. Dass wir außerhalb der Bürgerschaft des geistlichen Israel sind. Dass wir praktisch die Testamente der Verheißung nicht kennen. Wir haben keine Hoffnung. Wir sind ohne Gott in der Welt. Und dann sind wir aber jetzt in Christus Jesus. Und dann sagt er, wir sind früher ferne gewesen, jetzt sind wir nahe geworden durch das Blut Christi. Er ist unser Friede. Warum? Er hat aus beiden eins gemacht und hat einen Zaun abgebrochen, der dazwischen war. Vorher waren wir weg, jetzt sind wir da. Was ist dieser Zaun? Er definiert ihn als das Gesetz in dem Sinn, dass das Gesetz uns ja verurteilt. Das heißt, diese Verurteilung des Gesetzes, die aus uns Sündern Hoffnungslose macht, die hat Christus durch seinen Tod am Kreuz weggenommen. Dass er damit nicht das Gesetz weggenommen hat, wird später im Epheserbrief ganz klar, nicht? Wenn er zum Beispiel in Kapitel 6 sagt, das fällt mir gerade nur so ein, da heißt es in Vers 2, Ehre Vater und Mutter, das ist das erste Gebot, das Verheißung hat und so weiter. Und da kommt eine ganze Haustafel, die an den Geboten der 10 Gebote aufgemacht ist. Also er meint nicht, dass die abgeschafft sind offensichtlich, aber er meint, dass da was da war, was uns ferngehalten hat. Und was hält uns fern, bevor Jesus kommt? Es ist die Verurteilung, weil wir Sünder sind. Und die nimmt er weg. Und das ist dieser Zaun, der weg ist. Und jetzt macht er aus beiden eins. Was sind die zwei, aus denen er eins macht? Das sind die Gottfernen und die Gottnahen. Mhm. Und, oder Gott selber, könnte man sogar sagen. Aus Gott selbst und denen Gottfernen macht er eins, weil er diese Feindschaft wegnimmt. Und das ist eigentlich ein großes Wunder. Und davon redet er hier und das kann uns motivieren, dass wir eben auch unser Leben so einsetzen wie Jesus Christus, dass wir durch unseren Einfluss alle Feindschaft, die existieren kann zwischen Menschen, wegnehmen. Mhm. So wie Jesus das mit uns gemacht hat. Er hat uns die Feindschaft gegen Gott weggenommen. Nicht?
Mhm. Was mich fasziniert in den Versen, wir sehen ja, in Frieden oft eine vielleicht abstrakte Qualität. Aber Paulus schreibt hier, dass Friede eine Person ist. Ja, Jesus Christus selber ist Friede. Auch ein Gedanke aus dem Alten Testament, Jesus als Friedefürst. Und das heißt, dass er diese Ganzheit schafft. Er setzt die zerbrochenen Scherben wieder zusammen, sodass es ein wunderschönes, vollständiges Ganzes ergibt. Weil er eben der Frieden in Person ist.
Mhm. Da passt ganz gut, dass wir noch die Verse 17 und 18 dazu lesen. Esther, könntest du mal Verse 17 und 18
bitte
in Kapitel 2 wieder?
2, ich habe mich verblättert, ja. Und er kam und verkündigte Frieden euch, den Fernen und den Nahen. Denn durch ihn haben wir beide den Zutritt zu dem Vater in einem Geist. Mhm.
Es gibt ja auch einen Text, wo Jesus sagt, ich bin nicht gekommen, Frieden zu bringen, sondern das Schwert. Hier ist jetzt Jesus derjenige, der Frieden bringt. In welchem Verhältnis seht ihr das? Was bedeutet das? Wir haben schon ein bisschen drüber gesprochen, aber vielleicht habt ihr noch Gedanken dazu. Inwiefern hat Jesus Frieden gebracht?
Jesus sagt ja auch im Johannesevangelium in Kapitel 14, euren Frieden lasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. Also, aber nicht wie die Welt gibt. Er definiert Friede irgendwie neu, indem er sagt, es ist ein Frieden, den du im Herzen hast, ein Friede, der auch nicht nur oberflächlich wirkt, der irgendwas kaschiert, einen Status quo irgendwie behält. Okay, wir rüsten jetzt ab und wir schießen nicht mehr aufeinander. Das ist ja dann schon Friede praktisch. Waffenstillstand ist Friede. Aber bei Jesus ist Friede wirklich dieses Heilen der Beziehung, was wir vorhin schon angesprochen haben. Und das ist nur etwas, was uns Gott durch seinen Geist geben kann. Und insofern wirklich Heilung schafft zwischen Menschen, aber vor allem auch zwischen uns und Gott. Mhm.
Habt ihr noch Gedanken zu Jesus, dem Friedensbringer? Das kann ich vielleicht auch noch in Bezug auf uns fragen. Das heißt ja auch, selig sind die Friedenstiften. Wie können wir zu Personen werden, die auch Friedensbringer sind, Friedensstifter? Wie kann das praktisch auch vielleicht aussehen?
Ja, das steht in dem Text ja drin, im Vers 18. Denn durch ihn haben wir den Zutritt zu dem Vater in einem Geist. Also durch Jesus sind wir, also durch ihn kriegen wir den. in einem Geist. Ja, der Geist ist der Geist des Friedens. Das ist das, was da in dem Vers davor steht für mich. Und wenn wir selber mit Gott verbunden sind, dann können wir auch den Frieden bringen. Das ist so eine ganz banale Weisheit, die irgendwie zu einfach jetzt klingt für, vielleicht, aber es ist, ja.
Manchmal ist die Wahrheit ganz einfach.
Ja.
Doch so schwierig manchmal.
Aber das ist das, was wir vorhin schon gesagt haben, was du vorhin gesagt hast. Wir wollen es halt doch selbst machen und dann wird es schwierig. Das Evangelium ist ja so einfach. Lass es dir schenken. Und schwierig wird es dann, wenn wir es selbst tun wollen. Und dann wird es aber auch nichts.
Zu der Frage von der Luise von vorher, heißt es dann, dass wir in unseren Gemeinden oder was auch immer zu viel selbst machen wollen und zu wenig mit Jesus verbunden sind? Wäre das so ein Umkehrschluss jetzt? Oder
wenn es um Frieden stiften geht? Was denkt ihr, wie geht das ganz praktisch auch, den Frieden Jesu so eine Kultur darum?
Ich frage mich immer, ja, wenn lauter gläubige Menschen zusammen sind, dann sollte es doch viel besser sein.
Ja. Ich meine, also, wenn man so in die Geschichte reinschaut, dann sind ja oft Religionskriege auch besonders grausam.
Ja, das stimmt. Ja,
da, wo es um Wahrheit geht, da gibt es auch keine Kompromisse. Ja, da wird wirklich gekämpft bis aufs Blut. Und manchmal geht es ja auch bei uns in der Gemeinde um Wahrheit, ja, oder mein Verständnis von Wahrheit. Ja, wenn ich einfach denke, ich habe es richtig erkannt, der andere nicht. Ja, es geht um sein Heil oder vielleicht auch um meins. Ja, dann ist es schwierig, Frieden zu stiften.
Weil uns die Sachen so wichtig sind eben.
Ja, Sachen sind so wichtig einfach, da kämpfe ich auch dafür. Ja, da einfach dann zurückzustehen und zu sagen, okay, mir ist der Mensch jetzt einfach wichtiger als die Sache. So schwierig, oder?
Und vielleicht ist das ja auch manchmal falsch, weil die Sache ja auch manchmal echt wichtig sein kann, ja. Und
vielleicht müsste man.
Es gibt aber keinen Frieden. Ne?
Also das ist so ein bisschen. Dann sollte man sich nicht zwischen den beiden Dingen entscheiden. Ich glaube, wenn es um Wahrheit geht, gibt es wirklich keinen Kompromiss. Also da kann man nicht raus aus dieser Nummer. Aber trotzdem, ich mit einem anderen Menschen nicht derselben Meinung sein muss, kann ich ihn doch lieben. Und dort setzt praktisch die Wesensart Christi ein, nicht? Jesus war wahrscheinlich mit den meisten Dingen, die ihn umgeben haben, nicht einverstanden. Und trotzdem konnte er aber die Leute lieben. Das heißt, ich kann einen Standpunkt vertreten und sagen, ich glaube, dass das wahr ist und ich glaube, dass das jetzt nicht wahr ist, aber trotzdem kann ich den Menschen lieben. Mhm. Und das ist, glaube ich, das, was Gott in uns möglich macht, dass ich von mir wegschauen kann, dass ich mich jetzt, ich brauche kein Lob, ich brauche keine Streicheleinheit, ich brauche kein Godelgrotzen, wie wir auf Österreichisch sagen. Nein.
Kann das sein?
Eine schmeichlerische Bestätigung. Ja, das ist hochdeutsch. Das brauche ich alles nicht, sondern ich kann mich darauf einlassen, einmal in die Seele des anderen zu schauen und in seinen Augen das zu betrachten und vielleicht verstehen, wie er es meint und vielleicht trotzdem noch nicht einverstanden sein, aber ihn deshalb trotzdem mögen. Daraus entsteht Frieden.
Also ich muss zwischen Person und Sache trennen.
Ja.
Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ja. Ich glaube, dann wird es uns viel leichter gehen, auch in der Gemeindewirklichkeit. Ja.
Also ich würde auch, wenn es um Wahrheit geht, nicht Kompromisse schließen wollen, aber ich würde alle Menschen lieben wollen. Ich sage nicht, dass mir das immer gelingt, aber das wäre so der Anspruch, den ich versuchte zu leben und den ich versuche zu halten.
Lesen wir doch noch den Abschluss dieses Abschnitts, den wir uns vorgenommen haben. Gerson, kannst du vielleicht Verse 19 bis 22 lesen?
Ja. So seid ihr nun nicht mehr Fremde und Gäste, sondern Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen, erbaut auf den Grund der Apostel und Propheten, wobei Jesus Christus selbst der Eckstein ist, in dem der ganze Bau ineinander gefügt wächst zu einem heiligen Tempel im Herrn, in dem auch ihr miterbaut werdet, und zu einer Wohnung Gottes im Geist.
Das Kapitel schließt mit diesem Bild des Tempelbaus. Trägt es noch etwas bei zu unserem Überlegen darüber, was Christus zwischenmenschlich verändert in unserem Leben?
Ja, schon. Er ist für mich gestorben, oder? Und er ist für dich gestorben. Wie kann ich dein Feind sein? Wir sind alle von Gott zusammengeholt, damit er aus uns allen einen Bau macht, einen. Was wollen wir uns da leisten an Animosität untereinander?
Und das Bild zeigt eben auch, wir sind abhängig voneinander. Ich werde von anderen getragen, eingebaut. Ja, ich trage wiederum andere. Also das finde ich ein sehr, sehr starkes Bild auch, was Paulus hier verwendet mit diesem Bau.
Das suggeriert aber auch Ebenbürtigkeit untereinander. Und ich glaube, dass das auch oft ein Problem ist. Ja. Gerade wenn es um Wahrheit geht, man gesteht dem anderen sehr schnell das nicht mehr zu, dass auch er seine Beziehung zu Gott hat oder sie ihre Beziehung zu Gott hat. Und auch hier vielleicht, man nimmt Menschen dann ernst oder nicht ernst, je nachdem, was sie denken. Und ich glaube, dass, wie du sagst, ja, miteinander, wenn man das schafft, einander auf Augenhöhe und nicht aufeinander runterzuschauen, weil irgendwer es meiner Meinung nach noch nicht so verstanden hat, vielleicht hat er was verstanden, was ich nicht verstanden habe.
Paulus mag ja auch diese Bilder. Ja. Im Korintherbrief gibt es noch das Bild vom Körper, das ja alles in diese gleiche Richtung schlägt. Und immer wieder ist das Zentrum Christus als Haupt, Christus als Eckstein, Jesus Christus hier in Vers 20, das ist die Stütze. Wenn wir diesen Eckstein rausnehmen, bricht das ganze Ding zusammen. Und es ist auch nicht einfach irgendein Haus. Das ist keine Gartenlaube, das ist der Tempel des Herrn, in dem wir zusammen mit seinem Geist wohnen, wo wir gemeinsam Gott begegnen, wo wir mit Gott und mit den Menschen zusammenleben. Und das ist, glaube ich, wenn wir uns dieses Ziel auch bewusst machen, vielleicht gelingt es uns dann besser, von uns selbst wegzuschauen.
Ja, ein schöner Gedanke, dass wir so eine Wohnung Gottes werden können. Und eigentlich auch eine sehr große Ehre, wenn wir uns so anschauen, dass wir das ja eigentlich nicht verdient haben, ihn da zu beherbergen. Und es gibt aber der Gemeinde und dem Miteinander auch eine sehr große Wertschätzung. Vielen Dank für eure Gedanken zu diesem Thema. Ich habe auch noch eine Frage an alle, die jetzt zugehört haben. Ihr könnt das in die Kommentare schreiben. Was denkt ihr, bewirkt unter uns noch mehr Einheit? Und was steht dieser Einheit im Weg? Wir sind schon gespannt, was ihr da schreiben werdet. Wir werden jetzt noch mit Heinz beten.
Wollen wir aufstehen? Unser lieber Vater, wir danken dir, dass du uns dein Wort gibst, das uns ermutigt. Herr Jesus, wir danken dir für alles, was du getan hast, dass du uns rausgeholt hast aus einem Leben ohne dich und dass du uns in dein Licht gestellt hast, in deine Gegenwart und dass du uns beeindruckst mit deinem Wesen Tag für Tag. Herr, wir bitten dich, wirke fort. Gib, dass das Ziel, das du mit uns hast, auch wirklich erreicht wird, weil du es bist, der es durchführt. Und lass uns deine Zeugen und deine Apostel sein. Gib, dass wir das, was du an uns tust, auch weitertragen an die Menschen, denen wir begegnen, an solche, für die wir verantwortlich sind. Wir danken dir. Wir wissen, dass du ein starker Gott bist und dass nichts dir zu schwer ist, was du dir vorgenommen hast. Amen. Amen.
Vielen Dank, dass Sie beim heutigen Bibelgespräch zugehört haben. Wir hoffen, dass Sie dadurch Inspiration gefunden haben und praktische Anwendungen für Ihr Leben finden können. Wir hoffen, Sie beim nächsten Mal wieder hier begrüßen zu dürfen. Gottes Segen.